Eine widerspenstige Dornenhecke. Ein Kratzer im Gesicht. Kaum der Rede wert, bis sich die Wunde entzündet. Eine Infektion breitet sich aus. Das Auge schwillt zu, das Fieber steigt. Die Ärzte operieren, verabreichen alles, was sie haben. Vergeblich. Der Mann liegt im Sterben. Und dann greift ein kleines Team in Oxford zu einem letzten Mittel. Etwas, das nie zuvor einem Menschen gegeben wurde. Aber um zu verstehen, was hier geschieht, müssen wir die Uhr zurückdrehen. Zu einem Jungen in Ayrshire, der barfuß über den Bauernhof rennt. Er heißt Alexander. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Im Südwesten Schottlands, im ländlichen Ayrshire, liegt ein kleines Tal zwischen grünen Hügeln und sanft geschwungenen Feldern. Die Region ist geprägt von weiten Weiden, niedrigen Steinmauern, vereinzelten Bauernhöfen und einem Wetter, das oft kühl und feucht ist. Im 19. Jahrhundert lebt man hier von der Landwirtschaft. Es ist eine stille, robuste Welt. Schafe, Kühe, Getreide. Die Arbeit ist hart, das Leben einfach, aber stabil. Wer hier geboren wird, bleibt in der Regel auch hier. In dieser Gegend bei dem Ort Darvel liegt der Hof Lochfield. Ein stattliches Gehöft für die damalige Zeit, mit Vieh, Feldern und einfachen Stallungen. Dort lebt ein Mann namens Hugh, ein erfahrener schottischer Farmer. Er wurde 1816 geboren, zur Zeit der Regentschaft von König George III., also lange bevor die industrielle Moderne nach Ayrshire vordrängt. Hugh ist zweimal verheiratet gewesen. Aus seiner ersten Ehe gehen 4 Kinder hervor. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratet er erneut. Grace Sterling Morton, eine junge Frau aus der Nachbarschaft. Sie stammt aus einer Familie von Farmern und wurde vermutlich um die 1850er Jahre geboren. Ein genaues Datum ist nicht überliefert. Die zweite Ehe bringt noch einmal 4 Kinder hervor. Darunter als drittletztes Alexander, geboren im Jahr 1881. Als Alexander zur Welt kommt, ist sein Vater bereits 65 Jahre alt. Grace ist deutlich jünger, etwa Mitte 30. Zwischen den Halbgeschwistern aus Hughs erster Ehe und den Kindern aus der zweiten liegen viele Jahre. Dennoch wächst die Großfamilie zusammen auf dem Hof in Lochfield auf. Die ältere Generation hilft auf dem Feld, die jüngere treibt das Vieh oder leert Melkeimer. Die Kleidung auf dem Land ist praktisch, grob und wetterfest. Männer tragen weite Hosen, Hemden aus schwerem Leinen, manchmal Westen oder Tweedjacken, dazu Mützen. Frauen arbeiten in einfachen Röcken, meist dunkel gefärbt mit Schürzen und Strickjacken. Festliche Kleidung ist selten und bleibt besonderen Anlässen vorbehalten, Hochzeiten, Kirchgang, Jahrmärkten. Es ist eine Zeit, in der Elektrizität in dieser Gegend noch nicht angekommen ist. Die Menschen kochen mit Torf oder Kohle, das Wasser wird aus Brunnen geschöpft oder aus kleinen Bächen geholt. Gelesen wird bei Petroleumlicht. Die Kinder schlafen oft zu mehreren in einem Zimmer, das nicht beheizt ist. Im Winter friert das Wasser im Waschbecken über Nacht ein. Die Familie ist nicht arm, aber auch nicht wohlhabend. Sie gehört zur arbeitenden Landbevölkerung, unabhängig, stolz, tief verwurzelt in der schottischen Kultur. Der Vater Hugh ist bekannt für seine Strenge und seine Prinzipien. Bildung ist ihm wichtig, soweit es in seiner Welt möglich ist. Als Alexander 5 Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Der kleine Junge wächst fortan mit seiner Mutter, seinen Geschwistern und Halbgeschwistern auf dem Hof auf. Der Zusammenhalt ist groß, die Rollen klar verteilt. Jeder hilft mit. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt in Schottland ein Wandel. Die Dampfzüge erreichen abgelegene Gegenden, erste Industrien entstehen auch jenseits der großen Städte, aber auf dem Land bleibt vieles beim Alten. In Ayrshire, wo die Familie lebt, sind die Jahreszeiten noch immer der Taktgeber des Alltags. Alexander ist ein ruhiges Kind, er hilft auf dem Hof wie alle Geschwister. Aber er zeigt früh einen wachen, scharfen Blick für Details. Seine Mutter Grace erkennt bald, dass ihr jüngster Sohn einen eigenen Weg gehen könnte, wenn man es ihm erlaubte. Mit etwa 5 Jahren beginnt Alexander die Schule im nahegelegenen Ort Darvel. Die Schule ist klein, kaum mehr als ein Raum mit Holzbänken und Schiefertafeln. Der Lehrer ist Respektsperson und Autorität zugleich. Der Unterricht ist streng. Lesen, Schreiben, Kopfrechnen, Bibelkunde. Körperliche Züchtigung ist an der Tagesordnung. Es wird nicht diskutiert, aber Alexander kommt gut zurecht. Er lernt schnell, stellt keine Fragen, fällt kaum auf und erledigt seine Aufgaben mit auffallender Präzision. 2 Jahre lang bleibt er auf der Schule in Darvel. Dann wechselt er auf die Kilmarnock Academy, eine weiterführende Schule rund 20 Kilometer entfernt. Das ist ungewöhnlich für ein Bauernkind und ein Hinweis darauf, dass man in der Familie bereit ist, in seine Bildung zu investieren. Kilmarnock ist eine kleine Stadt mit einer stärker industriell geprägten Umgebung. Hier kommen Arbeiterkinder, Kaufmannssöhne und ländliche Schüler zusammen. Doch die finanziellen Mittel der Familie sind begrenzt. Ein langer Bildungsweg ist nicht vorgesehen. 1895 stirbt schließlich auch ein älterer Bruder, was die Situation verschärft. Da Alexander keine klaren beruflichen Pläne hat, schlägt man ihm zunächst eine kaufmännische Laufbahn vor. Er ist zu dieser Zeit gerade 13 Jahre alt. Ein älterer Bruder, Thomas, lebt bereits in London. Er ist Arzt und er holt Alexander zu sich in die Stadt. Für einen Jungen vom Hof in Lochfield ist die britische Hauptstadt ein Kulturschock. London ist 1895 eine Metropole mit weit über 4 Millionen Einwohnern, dampfenden Omnibussen, rußgeschwärzten Häusern, Kinderdienern, Dienstmädchen, Pferdekutschen, Fabriken und einer wachsenden Unterschicht. Die sozialen Gegensätze sind drastisch. Alexander zieht zu seinem Bruder in den Stadtteil Paddington, schließt nach einigen Jahren die Schule ab und findet Arbeit bei einer Schiffhandelsfirma, wo er 4 Jahre lang angestellt ist. Seine Aufgaben sind einfach. Rechnungen, Warenlisten, organisatorische Kleinarbeit. Eine Tätigkeit, die kaum geistige Herausforderung bietet, aber Zuverlässigkeit und Genauigkeit verlangt. 2 Eigenschaften, die Alexander in hohem Maße besitzt. 1903 erbt er von einem Onkel einen Geldbetrag, der es ihm ermöglicht, ein Medizinstudium zu beginnen. Sein Bruder Thomas hat ihm dazu geraten. Alexander ist damals 24 Jahre alt. Alt für einen Studienanfänger, aber ungewöhnlich reif. Der Weg vom Bauernhof in Lochfield bis zur Medizin in London ist nicht einfach gewesen. Aber er ist nun offen und Alexander betritt ihn mit der gleichen, stillen, entschlossenen Art, die ihn schon als Kind ausgezeichnet hat. Das Stipendium führt ihn in die St. Mary's Hospital Medical School in Paddington, eine medizinische Ausbildungsstätte mit guter Reputation, angebunden an das renommierte, gleichnamige Krankenhaus. Die Wege sind kurz, das Gebäude funktional. Lehrsäle, Behandlungsräume, Labore, alles unter einem Dach, alles in Reichweite. Für jemanden, der auf einem abgelegenen Hof aufgewachsen ist, mag das zunächst überwältigend wirken. Doch Alexander gewöhnt sich rasch. Er verliert sich nicht im Treiben der Großstadt. Er wohnt weiter bei seinem Bruder Thomas, der ihn unterstützt, aber sich nicht einmischt. Die Wege zur Schule kennt er bald im Schlaf. Die Ausbildung ist fordernd. Theoretische Anatomie, Pathologie, erste praktische Übungen, stundenlanges Zeichnen mikroskopischer Präparate, Prüfungen in Physik und Chemie. Vieles davon ist auswendig zu lernen, manches schwer zugänglich. Doch Alexander kommt gut zurecht. Seine Leistungen sind durchgehend solide, in den Naturwissenschaften oft sogar hervorragend. Vieles an der medizinischen Lehre ist noch von der viktorianischen Ordnung geprägt. Hierarchien sind steil, Disziplin ist selbstverständlich. Man trägt Anzug, Hemd und Krawatte. Der Umgangston ist formal. Studentinnen sind kaum präsent. Kabul und Seife sind allgegenwärtig, ebenso die Vorstellung, dass Bakterien kontrolliert, aber nicht verstanden werden können. 1906, nach regulärer Studiendauer, schließt Alexander das Studium mit Auszeichnung ab. Seine Abschlussleistung bringt ihm die Gold Medal der Schule ein, eine Auszeichnung für den besten Studenten seines Jahrgangs. Aber er ist nicht nur der beste Student, sondern auch ein hervorragender Sportschütze im Schützenverein der Hochschule. Da der Leiter des Schützenvereins ihn nicht verlieren will, empfiehlt er ihm die Forschungsgruppe um den weltweit renommierten Professor Wright, einen Pionier der bakteriellen Immunologie. Alexander stimmt zu und so wird er Assistenzbakteriologe und der Schützenverein behält seinen besten Schützen. Das Labor liegt innerhalb des St. Mary's, aber etwas abseits. Es ist kein Ort des Glanzes, sondern eher ein improvisierter Arbeitsraum, überfüllt, staubig, mit offenen Fenstern und Bakterienkulturen auf jeder freien Fläche. Alexander beginnt dort mit einfachen Aufgaben, Tierversuche, Impftests, viel Kleinarbeit, viel Geduld. Wright gilt als brillant, aber schwierig. Er erwartet Selbstdisziplin, fördert aber jene, die ruhig und gewissenhaft arbeiten. Alexander ist ihm recht, er widerspricht nicht, aber er beobachtet genau. Es ist der Anfang einer stillen Karriere. Keine lauten Durchbrüche, keine frühzeitige Spezialisierung. Aber im Mikroskop, in der Petrischale, im Verlauf einer Infektion sucht er nach Strukturen, die andere übersehen. Was ihn dabei leitet, ist weniger Ehrgeiz als Gewissenhaftigkeit und ein tiefes Gespür für das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen. Er ist ein Labornerd, wenn man so will. Die Arbeit verläuft still, methodisch und anspruchsvoll. Das Labor unter der Leitung von Wright ist kein Ort für Spektakel. Es ist ein Arbeitsraum für Forscher, die bereit sind, sich in Zahlen, Reagenzien und serielle Tierversuche zu vertiefen. Bald übernimmt Alexander erste eigene Projekte. Im Zentrum stehen damals die Entwicklung und Verbesserung von Impfstoffen, insbesondere gegen Typhus. Wright ist ein entschiedener Gegner der verbreiteten Antiseptika und überzeugt, dass der menschliche Körper durch gezielte Immunisierung besser gegen Infektionen zu schützen sei. Alexander folgt dieser Richtung, ohne sich dogmatisch daran zu binden. Er wohnt weiterhin im Raum London. Genaue Adressen dieser Zeit sind nicht überliefert. Lebt zurückgezogen, ist unverheiratet, pflegt wenige, aber stabile Kontakte. Freizeit verbringt er in Vereinen. Er schwimmt, spielt gelegentlich Golf, malt. Besonders auffällig ist seine Vorliebe für das Malen mit mikroskopischen Pigmentbakterien auf Agarplatten. Wie geht das denn? Wie? Moment mal, werdet ihr jetzt höchstwahrscheinlich denken. Zumindest ging es mir so. Wie kann man denn mit Bakterien malen? Tja, wenn man an Bakterien forscht, dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Es gibt Bakterien, die Farbe machen. Nicht im übertragenen Sinn, sondern buchstäblich. Eines der bekanntesten heißt Serratia marcescens, ein stäbchenförmiges Bakterium, das bei bestimmten Temperaturen einen auffallend rot-orangenen Farbstoff produziert, Prodigiosin. Dieses Pigment ist wasserunlöslich, lichtstabil und gut sichtbar. Auf einem Nährboden, zum Beispiel einer Agarplatte, wachsen die Kolonien als kleine Punkte, Linien oder Ringe, je nachdem, wie man sie ausgestrichen hat. Und genau das macht sich Alexander in seiner Freizeit zunutze. Er malt mit Bakterien. Nicht mit Pinsel und Farbe, sondern mit einem Inokulationsdraht, einer kleinen Drahtöse, mit der man gezielt winzige Mengen Bakterien auf eine Nährplatte aufbringen kann. Setzt man sie punktuell, entstehen Tupfer. Zieht man sie, entstehen Linien, Bögen, Muster. Alexander kombiniert dabei unterschiedliche Pigmentbakterien. Serratia marcescens für Rot, Chromobacterium violaceum für Violett, Micrococcus luteus für Gelb und Pseudomonas aeruginosa für Grün. Er erzeugt so einfache Motive, etwa Soldaten mit roten Helmen, Landschaftssilhouetten, geometrische Figuren. Die Motive sind nie künstlerisch ausgearbeitet, eher wie Studien. Aber sie zeigen etwas. Alexanders Auge für das Detail, seine Geduld und seinen ungewöhnlichen Blick auf das, was wächst. Der Farbstoff Prodigiosin ist übrigens nicht nur hübsch. Er hat antibakterielle, zelltoxische und sogar antikanzerogene Eigenschaften. Heute wird er in der medizinischen Forschung untersucht, unter anderem für den Einsatz in der Krebstherapie. Doch zu Alexanders Zeit war es einfach ein seltsames Hobby. Und ein weiteres Indiz dafür, dass er das Unsichtbare nicht nur analysierte, sondern sah. Andererseits scheint es naheliegend und verständlich, dass ihn seine Kollegen als zurückhaltend und sachlich, manchmal trocken in seinem Humor beschreiben. Er redet wenig, widerspricht selten, aber seine Beobachtungen sind präzise. Er entwickelt ein feines Gespür für Unregelmäßigkeiten in Kulturen und Reaktionen. Etwas, das später noch entscheidend sein wird. Etwa 1908 promoviert er zum Bachelor of Science und erhält den Titel Licentiate of the Royal College of Physicians and Surgeons, also die offizielle ärztliche Zulassung. Ab 1910 ist er als Dozent für Bakteriologie tätig, zunächst assistierend, später in eigenständiger Lehre. Die Studierenden beschreiben ihn als distanziert, aber kompetent. Er bevorzugt klare Begriffe, einfache Erklärungen und praktische Demonstrationen. Privat lebt er weiterhin allein. Es gibt keine Hinweise auf eine Verlobung oder Beziehung in dieser Zeit. In einem Interview viele Jahre später sagt er, sein Leben sei damals eintönig, aber nie langweilig gewesen. Die Wissenschaft habe ihm gereicht. Der Sommer 1914 bringt den Krieg. Millionen Männer werden einberufen, freiwillig oder durch Mobilmachung. Auch im medizinischen Dienst beginnt ein Massenaufgebot. Alexander wird dem Royal Army Medical Corps zugeteilt. Als Captain, später Major, mit Zuständigkeit für bakteriologische Untersuchungen und Wundbehandlung. Er wird nach Frankreich entsandt, unter anderem nach Boulogne und an andere Standorte im Hinterland der Westfront. Nicht in die Schützengräben selbst, aber nahe genug, um das Grauen zu sehen. Verwundete werden in Versorgungslazarette eingeliefert, mit Splitterwunden, Gasverletzungen, Sepsis, Fieber, Gangrän. Die hygienischen Zustände sind prekär. Antibiotika existieren nicht. Desinfektionsmittel, chirurgisches Ausschneiden, Amputation. Das sind die wenigen Operationen. An dieser Stelle drängt sich eine berechtigte Frage auf. War unter diesen Bedingungen wirklich Zeit für Forschung? Gab es inmitten von Verletzten, Improvisation und Zeitdruck überhaupt Raum für mikroskopische Arbeit? Die Antwort ist ja, im Rahmen des Möglichen. Alexander war kein operierender Feldarzt, sondern bakteriologischer Offizier mit Zugang zu eigens eingerichteten militärischen Labors im Hinterland. Er untersuchte dort systematisch Wundabstriche, legte Kulturen an, testete Antiseptika. Seine Tätigkeit war ausdrücklich diagnostisch und beobachtend. Keine Grundlagenforschung, aber strukturierte Laborarbeit zur Verbesserung der Wundversorgung. Seine späteren Veröffentlichungen belegen, dass dieser Erkenntnisgewinn unter realen Bedingungen stattgefunden hat. Im Dienste der Truppenversorgung, nicht abseits davon. Alexanders Aufgabe ist es, Wundabstriche zu nehmen, Keime zu identifizieren, Kulturen anzulegen, mikroskopisch zu untersuchen, Ansteckungsherde zu kartieren. In dieser Zeit beginnt er, systematisch die Wirkung von Antiseptika zu hinterfragen. Die gängige Methode, großzügige Anwendungen von Carbolsäure, Hypochlorid oder Quecksilberverbindungen scheint in vielen Fällen nicht zu helfen, oft sogar zu schaden. Er beobachtet, Bakterien überleben die Antiseptika tief in der Wunde, während das gesunde Gewebe und Abwehrzellen geschädigt werden, was die Heilung verzögert oder Infektionen begünstigt. Diese Erkenntnis widerspricht der Lehre vieler Militärärzte. Aber sie ist durch seine Kulturen belegt. Er beginnt darüber zu schreiben, zunächst intern, dann in Fachkreisen. Gemeinsam mit Wright vertritt er die These, nicht die Desinfektion ist entscheidend, sondern die Stärkung der körpereigenen Abwehr, gegebenenfalls durch Impfung oder geeignete chirurgische Maßnahmen. Alexander arbeitet unter schwierigen Bedingungen. Die Labore sind provisorisch, Holztische, Petroleumöfen, einfachste Instrumente. Aber die methodische Präzision bleibt. Er analysiert tausende Proben, führt Buch über Krankheitsverläufe, dokumentiert Todesursachen. Ein großer Teil seiner Zeit ist der Feldforschung gewidmet, nicht im akademischen Sinn, sondern buchstäblich im Feld. Zugleich hält er Kontakt zu seinem früheren Labor in London und er heiratet 1915, wird Vater eines Sohnes. Nach Kriegsende kehrt er nach London zurück, 1918 erschöpft, aber mit geschärftem Blick. Die Erfahrung an der Front hat ihn geprägt. Er hat gelernt, dass Bakterien nicht durch rohe Gewalt zu besiegen sind, sondern durch Kenntnis, durch Beobachtung. Und durch Geduld. Das wird sein Denken für den Rest seines Lebens bestimmen. Werbung. Ich habe dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen und das Timing hätte nicht verrückter sein können. Ich habe wochenlang darauf gewartet, immer wieder in mein E-Mail-Fach geguckt und da war nichts. Dann habe ich am 23. Dezember in der Küche gestanden, das Weihnachtsessen gekocht, die Weihnachtsvorbereitungen gemacht. Dann war auch schon Heiligabend und ich war natürlich ganz abgelenkt und wir hatten ein wunderschönes Fest. Dann komme ich nach Hause und die E-Mail war da. Und das war die E-Mail, in der stand, dass mein Hörbuch veröffentlicht worden ist. Endlich. Und ich wusste gar nicht, ob ich geschockt oder ganz super glücklich sein sollte. Das war so eine Mischung von allen möglichen Gefühlen. Ja, also ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, direkt zum Heiligabend. Mein Buch heißt »Das ist nicht mein Kind«. Der Autorenname ist Ava Balland, weil ich unter Pseudonym schreibe. Und ihr könnt dieses Buch, das ich selber eingesprochen habe übrigens, auf Audible, auf Amazon und bei iTunes erstehen. Wer also Lust hat, meine Stimme auch nochmal dort zu hören, dort könnt ihr das Hörbuch bekommen. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Aber manchmal sind es Zufälle, die die Medizingeschichte bestimmen. So leiden auch nerdige Forscher, die ihre Nase den ganzen Tag über Petrischalen halten, mal an einem Schnupfen oder einer Allergie und müssen niesen. Und wohin geht das Ganze dann? Raus aus der Nase, rein in die Petrischale. Nun ja, egal, die Petrischale muss eh entsorgt werden, denkt Alexander sich und will sie schon im Mülleimer verschwinden lassen, als er noch einmal genauer hinsieht. Dort auf dem Nährboden, dort, wo die Tröpfchen aus seiner Nasenschleimhaut gelandet sind, verändert sich da nicht etwas? Er kratzt sich vielleicht an der Schläfe oder reibt sich die Augen und schaut noch einmal hin. Die Bakterien beginnen sich aufzulösen. Nicht überall, aber deutlich. Sie sterben ab, ganz ohne äußeren Eingriff. Er beginnt zu experimentieren. Mit Tränenflüssigkeit, mit Speichel, mit rohem Eiweiß. Und er findet, der menschliche Körper trägt seinen eigenen Stoff in sich, der Bakterien angreift. Subtil, aber wirksam. Ein körpereigenes Enzym, das er später Lysozym nennen wird. Lysozym, dieser Name, setzt sich zusammen aus Lyse, auflösen, und Zym könnte von Enzym kommen. Also eine Art Wirkstoff. Es ist kein Heilmittel. Es wirkt nicht gegen alle Keime. Aber es ist ein Zeichen, ein Hinweis. Ein leiser Fingerzeig in Richtung eines möglichen Grundprinzips. Dass Bakterien sich nicht nur mit Gewalt bekämpfen lassen, also mit Desinfektionsmitteln, zum Beispiel Antiseptika, sondern dass die Heilung von innen kommen kann. Er notiert alles, sorgfältig. Noch ahnt niemand, wohin das führen wird, am wenigsten er selbst. Die folgenden Jahre bringen keine großen Wendungen. Er bleibt an seinem Arbeitsplatz im Labor am St. Mary's. Routinen setzen sich fort, Kulturen anlegen, Veränderungen beobachten, protokollieren. Er arbeitet regelmäßig mit Staphylokokken, jenen kugelförmigen Bakterien, die in Hautwunden, Abszessen und Infektionen immer wieder auftauchen. Im Sommer 1928 wird er Professor für Bakteriologie. Es ist ein stiller Karriereschritt, ohne großen Festakt oder Aufsehen. Nur wenige Wochen später, im Spätsommer 1928, da ist Alexander 47 Jahre alt, bereitet er mehrere Staphylokokkenkulturen vor. Er beschriftet die Petrischalen, stellt sie beiseite, vielleicht auf die Fensterbank, wie schon oft. Dann verlässt er das Labor für ein paar Tage, ein Kurzurlaub mit der Familie. Als er am 28. September zurückkehrt, nimmt er sie wieder zur Hand, routinemäßig, ohne Erwartung. Er will eine der Petrischalen schon entsorgen, weil sie angeschimmelt ist, als sein Blick auf ihr hängen bleibt. Um den Schimmelfleck herum fällt ihm ein glatter, leerer Hof auf. Kein Bakterienrasen, kein trübes Wachstum. Das kann doch nicht sein. Er beugt sich näher. Als Bakteriologe weiß er genau, was er dort sieht. Oder eben nicht sieht. Die Bakterien, die vor ein paar Tagen noch da waren, sind verschwunden. Aufgelöst. Von dem Pilz? So ähnlich wie damals beim Lysozym? Auch dort hatte etwas, ungewollt, unbeabsichtigt, die Bakterien getötet. Damals ein Nieser. Diesmal ein Pilz? Aber wenn er eines als Wissenschaftler weiß, dann, dass ein einmaliges Phänomen keine Aussagekraft hat. Die Kunst des wissenschaftlichen Arbeiten liegt in der Wiederholbarkeit. Also stellt er neue Platten her, frische Staphylokokkenkulturen, sauber ausgestrichen, gleichmäßig verteilt. Dann ein kleiner Teil des Schimmels, ganz vorsichtig übertragen. Und warten. Ein Tag. Zwei. Und wieder das Gleiche. Ein klarer, runder Bereich ohne Bakterien. Dort, wo der Pilz wächst, stirbt alles um ihn herum. Das kann kein Zufall sein. Das ist ein Muster. Unter dem Mikroskop betrachtet er den Pilz genauer. Die Strukturen an den Enden seiner Zellfäden sind fein verästelt, wie kleine Pinselköpfe. Kein Zufall, dass diese Pilzgruppe Penicillium heißt, vom lateinischen Penicillus, der Pinsel. Der Pilz ist längst bekannt, aber nicht das, was er tut. Und was ist es genau, das die Bakterien zerstört? Ein Toxin? Ein Stoffwechselprodukt? Oder etwas völlig anderes? Er weiß es nicht, nur eines ist sicher. Es ist kein Enzym, kein bekanntes Gift, keine einfache Säure. Es zerstört Bakterien, aber nicht das Gewebe. Und es verschwindet rasch, zu rasch. Für eine klinische Anwendung, also als Therapie, ist es im Moment nutzlos. Aber wie jedes Kind braucht auch dieses Forscherbaby einen Namen. Und so nennt Alexander sein Baby Penicillin. Und damit ist natürlich klar, um wen es hier geht. Alexander heißt Alexander Fleming. Der Mann, der entdeckt, dass ein unscheinbarer Schimmelpilz Bakterien töten kann. Und wir alle wissen heute, dass diese Entdeckung die Welt verändert hat. Das weiß Fleming aber nicht. Er beginnt, systematischer zu arbeiten, misst die Durchmesser der Hemmhöfe, vergleicht verschiedene Bakterienstämme, variiert die Bedingungen, die Konzentrationen, die Nährböden. Doch je genauer er arbeitet, desto klarer wird, dieser Stoff ist empfindlich. Licht, Wärme, Zeit, alles zerstört ihn. Isolieren lässt er sich nicht, stabilisieren schon gar nicht. Fleming schreibt alles nieder, sorgfältig und gewissenhaft. Unspektakulär, wie Forscher halt so sind. 1929 veröffentlicht er seine Beobachtungen in einer Fachzeitschrift, wie es sich gehört. Und ihr ahnt es sicher schon. Niemand kommentiert, niemand widerspricht. Fleming sieht sich vollkommenem Desinteresse gegenüber. Seine Entdeckung verschwindet genau so leise, wie sie entstanden ist. Vorerst. 10 Jahre lang. Dann beginnt in Europa ein neuer Krieg. Und plötzlich ändern sich die Prioritäten. Mit dem Krieg kommt wieder der Dreck, die Kälte, das Blut, die Wunden und die Infektionen. Nicht nur Granatsplitter töten Menschen, nicht nur Gewehrkugeln oder Bomben, sondern auch das, was danach kommt. Eiternde Wunden, Lungenentzündung, Blutvergiftung. Bakterien sind die zweiten Sieger auf den Schlachtfeldern und in den zerbombten Städten. Aber wer als zweites stirbt, ist hinterher trotzdem tot. Streptokokken, Staphylokokken, Pneumokokken, Meningokokken, Gonokokken. Sie dringen in jede Wunde, in jeden Schnitt, in jede Schleimhaut und verursachen Wundinfektionen, Gasbrand, Kindbettfieber, Scharlach, Diphtherie, Gonorrhoe, Syphilis, Lungenentzündung, Hirnhautentzündung, Blutvergiftung. Und es gibt nichts, was man ihnen entgegensetzen könnte. Der Griff in die Wunderkiste der Antibiotika, wie heute, ist damals unbekannt. Man behilft sich mit Quecksilbersalben, Arsenverbindungen oder Chinin. Allein in Großbritannien sterben jährlich Zehntausende an bakteriellen Infektionen. Ein Kratzer, eine Mandelentzündung, ein Insektenstich führen nicht selten zum Tod. Im Radcliffe Infirmary in Oxford stehen die Ärzte vor hilflosen Kindern mit Streptokokkeninfektionen, vor Männern mit Eiterherden unter der Haut, vor Frauen mit Fieber, das nicht mehr sinkt. Und sie wissen, wir brauchen etwas. Jetzt. Und so nehmen sich zwei Wissenschaftler der Sache an. Der ruhige und sachliche Howard Florey, 41-jähriger Pathologieprofessor an der Universität Oxford, und sein brillanter und temperamentvoller Kollege, der Biochemiker Ernst Chain, jüdischer Flüchtling aus Berlin. Gemeinsam beginnen sie, Literatur systematisch zu durchkämmen. Welche Stoffe hemmen oder töten Bakterien? Und sie stoßen in einer vergessenen Fachzeitschrift von 1929 auf einen Artikel von einem gewissen Alexander Fleming. Ein Pilz, der Bakterien zerstört. Ein Stoff namens Penicillin? Florey blättert die Seiten durch. Chain ist elektrisiert. Sie ahnen sofort, wenn das stimmt und wenn man diesen Stoff isolieren könnte, dann könnte das der Durchbruch sein. Sie beginnen, fast im Verborgenen. Nicht in einem Hochsicherheitslabor, nicht mit Millionenförderung, sondern mit dem, was sie haben. Eine Handvoll Räume, ein winziger Etat und ein fast vergessenes Experiment aus dem Jahr 1928. Howard Florey und Ernst Chain beschließen, den Versuch zu wiederholen. Sie beschaffen sich den Pilz aus einer Sammlung und kultivieren ihn neu. Und sie stellen fest, es stimmt. Der Pilz bringt die Bakterien zum Absterben. Nicht nur ein bisschen, sondern dramatisch, wie ein chemischer Schild. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Denn das, was da wirkt, ist nicht der Pilz selbst, sondern ein Stoff, den er ausschüttet. Ein Stoff, der sich, wie schon Fleming bemerkt hatte, nicht stabil hält. Er ist hitzeempfindlich, lichtempfindlich und zerfällt in wenigen Stunden. Und das macht die nächste Aufgabe zur Höllenarbeit. Diesen Wirkstoff isolieren, reinigen, in wirksamer Form gewinnen. Chain analysiert, tüftelt, trennt Fraktionen. Florey plant die Tierversuche. Und Norman Hitley, ein junger Biochemiker im Team, hat eine Idee. Er entwirft eine Methode, mit der der Wirkstoff aus dem Nährmedium extrahiert werden kann. Tatsächlich gelingt es ihnen, erste Milliliter reines Penicillin zu gewinnen. Nur Spuren, aber genug für einen ersten Test. Und liebe Tierfreunde, jetzt müsst ihr stark sein. Also sie testen das Penicillin an Mäusen. Sie infizieren 8 Mäuse mit einer tödlichen Dosis Streptokokken. 4 bekommen Penicillin, 4 nicht. Am nächsten Morgen sind 4 Mäuse tot und 4 leben. Das ist kein Zufall. Das ist der lang ersehnte Durchbruch. Doch der Weg von der Maus zum Menschen ist weit und Penicillin bleibt ein zartes Wesen, instabil, empfindlich, kostbar. Um genug davon zu gewinnen, kultivieren sie den Pilz in allem, was greifbar ist. Töpfen, Glaskolben, Bettflaschen. Ein ganzer Raum im Keller des Dunn-Instituts wird zum Pilzgarten, ein unterirdisches Labor im Krieg. Und dann, 1941, finden sie einen Patienten, einen echten Fall. Der Patient heißt Albert Alexander. Er ist Polizist und um die 40 und hat sich nicht etwa bei einem Einsatz, sondern im Kampf mit der Rosendornhecke im heimischen Garten im Gesicht verletzt. Ein banaler Kratzer. Doch die Wunde entzündet sich. Über eine Blutvergiftung verteilen sich die Bakterien im ganzen Körper. Er bekommt Abszesse im Gesicht und in der Lunge. Schließlich beginnt der Ärmste zu verfallen. Kein Mittel hilft. Bis Florey und sein Team von ihm hören. Sie sprechen mit den Ärzten, schildern ihre Idee. Ein ungetesteter Stoff aus einem Pilz. Noch nie einem Menschen verabreicht. Aber Albert Alexander hat nichts mehr zu verlieren. Die Familie stimmt zu. Am 12. Februar 1941 bekommt der erste Patient der Welt eine Dosis Penicillin, intravenös, also über eine Vene. Und was dann passiert, übersteigt alle Erwartungen. Sein Fieber sinkt, die Infektion scheint zurückzugehen. Innerhalb weniger Tage verbessert sich sein Zustand dramatisch. Er kann wieder eigenständig trinken. Das Team ist elektrisiert. Sie geben ihm weiter Penicillin. Jeden Tropfen, den sie irgendwie aus den Kulturen gewinnen können. Doch das reicht nicht. Das Medikament ist so schwer herzustellen, dass sie beginnen, Alberts Urin aufzufangen, um das ausgeschiedene Penicillin wieder daraus zu extrahieren. Sie retten, was zu retten ist. Doch nach 5 Tagen ist der Vorrat erschöpft. Sie haben alles gegeben, und als das Penicillin aufhört zu wirken, kehrt die Infektion zurück. Albert Alexander stirbt. Nicht, weil das Mittel versagt hätte, sondern weil es nicht genug davon gab. Sein Tod war also kein Scheitern, sondern ganz im Gegenteil, der Beweis: Penicillin wirkt. Jetzt beginnt ein Wettlauf. Gegen die Zeit, gegen den Krieg, gegen die Bakterien. Und nun wird es Zeit, sich mit dem Wirkmechanismus von Penicillin zu beschäftigen. Wie wirkt der Stoff? Pilze und Bakterien leben oft Seite an Seite, im Boden, auf alten Früchten, in feuchten Ritzen. Ein enger, aber hart umkämpfter Lebensraum. Und jeder Organismus versucht, sich durchzusetzen. Der Pilz hat keine Klauen, kein Maul, keine Muskeln. Aber er kann chemisch kämpfen. Er beginnt, winzige Waffenstoffe auszuscheiden. Nicht zufällig, sondern strategisch. Substanzen, die Bakterien abtöten, damit sie ihm nicht das Futter streitig machen. Ein chemischer Überlebenskampf im Mikrokosmos. Und einer dieser Stoffe ist Penicillin. So weit, so gut. Penicillin ist also ein natürlicher Abwehrstoff, den der Pilz als biologische Waffe gegen Bakterien produziert. Dieser Stoff greift die Bakterien nicht direkt an, sondern hemmt ein zentrales Enzym, das für den Zellwandaufbau zuständig ist. Stell dir ein Bakterium vor wie einen Wasserballon unter Hochdruck, prall gefüllt, unter Spannung, kurz vorm Platzen. Damit er nicht zerreißt, trägt er außen eine harte Schale, die Zellwand. Diese Wand hält den inneren Druck im Zaum. Aber die Wand ist empfindlich. Sie bekommt bei jeder Bewegung kleine Risse. Und diese Risse müssen sofort repariert werden von winzigen Enzymen, die wie Notfallbaumeister pausenlos flicken und mauern. Und dann kommt Penicillin, Es schlägt nicht gegen die Wand. Es bindet den Baumeistern die Hände zusammen. Plötzlich bleibt der Schaden unrepariert. Der Druck steigt. Und dann platzt der Wasserballon. Die Bakterien sterben. Der Pilz hat gewonnen. Und der Mensch, der schaut zu und begreift plötzlich, dass sich daraus ein Heilmittel machen lässt. Wenn es da nicht dieses eine Problem gäbe, die Produktion. 1 Liter Kulturbrühe, also das Nährmedium, auf dem der Pilz wächst, liefert nur winzige Mengen Penicillin. So wenig, dass man hunderte Liter braucht, um nur eine einzige Behandlung durchzuführen. Und hier kommt, wie so oft, das große Land auf der anderen Seite des Teichs ins Spiel. Die Amerikaner. Wir haben inzwischen 1941. Europa brennt. Amerika rüstet auf, erkennt das Potenzial und ruft die Industrie auf den Plan. Große Pharmafirmen wie Pfizer, Merck und Squibb starten ein beispielloses Programm. Penicillin in Massen für die Front. Die Produktion verlagert sich in die USA und mit ihr beginnt ein Wettrennen. Wer kann es effizienter, reiner, schneller herstellen? Es braucht neue, noch effektivere Stämme des Pilzes. Die Forscher durchkämmen den Erdball, werden jedoch vor der eigenen Haustür fündig. Eine Geschichte der Medizin, die fast zu skurril ist, um wahr zu sein. Peoria klingt zwar italienisch, ist aber kein italienisches Dorf, sondern liegt in Illinois. Eine kleine Stadt im amerikanischen Mittleren Westen. Springen wir in das Jahr 1943. Der Krieg wütet und in einem unscheinbaren Labor der Northern Regional Research Laboratory, NRRL, wird fieberhaft gearbeitet. Wo könnte man einen produktiveren Pilz finden? Die Forscher machen sich also auf die Suche. Nicht in geheimen Archiven, sondern auf Märkten, in Gemüseläden, in der Natur. Denn Penicillium ist ein Schimmelpilz. Und Schimmel wächst überall. So landet eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern auf dem Fruit Market von Peoria. Sie kaufen alles, was schimmelt. Orangen, Äpfel, Bananen. Und dann eine goldgelbe, verkratzte Cantaloupe-Melone mit einem weiß-grünen Schimmelfleck an der Schale. Im Labor isoliert man den Pilz. Er wächst und siehe da, er produziert Penicillin. Viel mehr als alle anderen Stämme zuvor. Der neue Stamm bekommt die Bezeichnung Penicillium Cryosogenum NRRL 1951. Nur so viel Cryosogenum wegen der goldenen Farbe. Und die Melone? Die wird von den Labormitarbeitern mit einem kleinen Schild versehen. Sie heißt fortan nur noch The Moldy Cantaloupe, die schimmelige Zuckermelone. Ein Abkömmling dieses Pilzes wird in den Folgejahren in riesigen Tanks kultiviert. Er wird mit UV-Licht und Röntgenstrahlen mutiert, um noch produktiver zu werden. Und er wird zur Basis der globalen Penicillinproduktion. Ein Stück Obst, das Millionen Leben rettet. Nicht nur beim D-Day 1944 in der Normandie, aber dort besonders eindrucksvoll. Als die Alliierten in Frankreich landen, ist Penicillin mit an Bord. In Kisten, in Ampullen, in medizinischen Taschen. Es gehört zur Standardausstattung der Truppenärzte, verhindert Infektionen, rettet Gliedmaßen, Leben, Moral. Manche Historiker sagen, Penicillin hat die Siegchancen erhöht. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im Lazarett. Als der Krieg endet, steht Penicillin für mehr als nur Heilung. Es steht für Fortschritt, für eine neue Ära der Medizin. Für eine Welt, in der der Tod durch Bakterien nicht mehr schicksalhaft ist. 1945 erhalten drei Männer den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Alexander Fleming, Howard Florey und Ernst Chain. Fleming steht bei der Preisverleihung in Stockholm in der Öffentlichkeit. Er, der stille Forscher aus dem St. Mary's, wird über Nacht zum Gesicht des Penicillins. Aber er nutzt die Bühne auch zur Warnung. In seiner Rede sagt er, es ist nicht schwer, Mikroben penicillinresistent zu machen, im Labor. Die Gefahr ist real, dass dies auch im Körper des Patienten geschieht. Er soll Recht behalten, denn das, was nach dem Krieg beginnt, ist ein medizinischer Siegeszug und ein Wettlauf. Penicillin wird in den folgenden Jahrzehnten in riesigem Maßstab produziert. Zuerst in den USA, dann weltweit. Es rettet unzählige Leben, verändert Behandlungsstandards, ermöglicht Operationen, Chemotherapien, Frühchenstationen. Heute werden weltweit mehr als 40 Milliarden Tagesdosen Antibiotika jährlich verabreicht. Ein erheblicher Teil davon in der Massentierhaltung. Oft nicht zur Behandlung, sondern zur Vorsorge. Ein System, das Bakterien förmlich ermutigt, Abwehrstrategien zu entwickeln. Multiresistente Erreger breiten sich aus. Also Erreger, die gegen fast alle Antibiotika unempfindlich sind. Die WHO spricht von einer der größten Bedrohungen der globalen Gesundheit. Und so steht die Menschheit fast 100 Jahre nach dem Schimmelfleck auf der Fensterbank vor einer neuen Herausforderung. Wie schützt man das, was ein Wunder war? Wie erhält man die Wirkung eines Medikaments, das Millionen gerettet hat und Millionen retten könnte? Die Antwort lautet: Weniger ist mehr. Seltener bei Bagatellinfektionen. Nicht beim Schnupfen, der durch Viren verursacht wird. Weniger Krankenhauskeime durch bessere Handhygiene. Weniger Fleischkonsum. Weniger Massentierhaltung. Aber länger ist besser als kürzer. Antibiotika müssen so lange eingenommen werden, bis die Bakterien vollständig eliminiert sind. Es dürfen keine potenziell resistenten Erreger überleben. Alexander Fleming kehrt nach dem Nobelpreis zurück an das St. Mary's. Er arbeitet weiter, unaufgeregt, unbeirrt. Er bleibt, was er immer war, ein Forscher mit Geduld und einem ruhigen Blick für Details. Er stirbt 1955 in London an einem Herzinfarkt. Doch sein Vermächtnis bleibt. Die Bedeutung seiner Arbeit wurde am 19. November 1999 durch die Anbringung einer Gedenktafel mit dem Titel International Historic Chemical Landmark am Alexander Fleming Laboratory Museum in London gewürdigt. Unzählige Ehrungen waren vorausgegangen und sollten noch folgen. Manche halten seine Entdeckung für die wichtigste des Jahrtausends. Sein bekanntestes Zitat: Manchmal findet man, wonach man nicht gesucht hat. Als ich am 28. September 1928 kurz nach Sonnenaufgang aufwachte, hatte ich sicher nicht vor, die Medizin zu revolutionieren, als ich das erste Antibiotikum der Welt entdeckte. Aber ich würde sagen, genau das habe ich getan. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.